Guten Morgen auch von meiner Seite her. Ich nehme, glaube ich, noch ein bisschen mehr Abstand, weil ich bin der am meisten oben abgespeuzt. Ich freue mich, dass ich bei euch sein heute am Morgen. Ich freue mich, dass wir immer noch Gottesdienst haben dürfen. Mein Name ist René Hillen. Im Livestream wird sicher eingeblendet, aber vielleicht haben wir Gäste da, die mich nicht kennen und sich fragen, was macht er dort vorne, warum steht er dort vorne. Ich bin im Fall von dieser Gemeinde gewählt für genau das, nämlich heute Morgen zu predigen und euch ein Pastor zu sein. Und das freut mich, dass ich das sein darf, auch mitten in dieser Serie Bless Your Soul. Wir sind bereits beim vierten bei der vierten Episode, was die Seele braucht, ist heute dran. Ich habe darüber geredet, dass, über den Wert der Seele. Ich habe darüber geredet, was sie aus biblischer Sicht, aus der Sicht vom Buch Gottes ist, dass sie ewig lebt, dass sie heiliger Boden ist. Ich habe davon geredet, dass es so zwei Elemente gibt, ein Element gibt, das so in verschiedenen Situationen, in verschiedenen Menschen unterschiedliche Wirkungen hat, nämlich die Sünde. Ich habe über verlorene Seelen geredet und ich habe über das geredet, wie man seine eigene Seele hüten, gut pflegen in schwierigen Zeiten, wenn man am Stöcheln ist. Und heute sind wir eben dran beim Vieren, was die Seele braucht. Viel. Die braucht viel. Die hat Bedürfnis. Unsere Seele hat Bedürfnis. Wenn unser Körper hat jeden Tag Bedürfnis, Essen, Trinken, oder? Bewegung, Luft, Sonne, was auch immer, alles Mögliche kommt zusammen. Aber die Seele hat im Fall auch Bedürfnis. Und ich habe mal drei zusammengefasst. Jetzt bin ich schnell gewesen. Orientierung, Vergebung und Heimat. Ich bin heute Morgen, wenn ich zum Punkt 1 komme, ich bin heute Morgen in der völligen Dunkelheit. Oh, jetzt bin ich da schon. Bin ich schon im Bibeltext drin? So, jetzt beruhig dich, René. Ich bin heute Morgen in völliger Dunkelheit losgelaufen, bin um 5 Uhr verwacht und habe gemerkt, dass wird nicht mehr mit weiterschlafen. Stand auf und gang dich bewegen. Und dann machst du gerade noch, das ist das Lässige daran, wenn man am Joggen ist, mach gerade noch eine Gebetsphase draus. Und wenn man lang läuft, so wie ich, so 90 Minuten und länger, dann hast du richtig gute Zeit. Und wenn es total finster ist, ist noch viel besser, weil du bist komplett fokussiert. Es lenkt dich kein schönes rotes Auto ab, das der Strasse vorbeifährt. Du kannst völlig fokussiert sein, keine schönen Blümchen, keine Bindchen, nichts lenkt dich ab, du hast einfach nur schwarz. Schwarz. Es war einfach nur schwarz gewesen. Und wisst ihr, was man braucht, wenn es so dunkel ist? Irgendeine Art von Orientierung, oder? Und von dem leben wir den ganzen Tag. Ich laufe die Strecke in- und auswendig. Ich brauche wenig Orientierung. Darum macht es mir nichts aus im Dunkeln. Was mir oben angurkt, sind die Pferdegaggeli-Häufen, wo man einfach reinsteht, wenn es finster ist. Wenn du Licht hast, stehst du nicht drin. Aber sonst, man kann sich daran gewöhnen und es ist lässig, wenn man die Strecke kennt, dann hat man so gewisse Orientierungspunkte auch im dunklen Wald. Wir leben davon, dass wir uns orientieren können. Wir leben davon. Wir rufen nach Orientierung, trotz unserer Individualität, die wir heute ausleben, wie die Verrückten. Aber ich weiss nicht, wie bist du hierher gekommen? Velo, Auto, ÖV? Du hast dich garantiert orientiert an irgendetwas, wenn du hierher gefahren bist. Wegweiser, Kreuzung, was du kennst, dann hast du dich orientiert, hoffentlich, an den Geschwindigkeitsbeschränkungen. Sonst helfen dir andere, dich wieder an dem erneut zu orientieren, Ende Monat, wenn die Rechnung kommt. Wir orientieren uns auch die ganze Zeit in unserer Familie eigentlich nach Regeln, oder? Man versucht ja Regeln zu haben. Man sucht nach Orientierung, wie man zusammenlebt. Das ist ganz normal. Das ist eigentlich ein normales Bedürfnis, auch am Arbeitsplatz. Du willst wissen, wann muss ich kommen, wann kann ich endlich wieder gehen, was darf ich machen, was darf ich nicht machen, was sind meine Kompetenzen, was muss ich genau machen, was muss der andere machen. Ständig, das ist ständig Thema. Orientierung. Und wir sind es wirklich gewohnt, uns auch darauf einzulassen, wenn es Sinn macht. Wenn Vorgaben uns helfen und sie Sinn machen, orientieren wir uns sehr gerne daran. Und spannend ist, dass 66% der Schweizer sich an etwas orientieren, obwohl wir in unserem Land eigentlich nur 2,5% offiziell wiedergeborene Christen haben. 66% laut einer Umfrage orientieren sich immer noch an den 10 Geboten. Wow! Das ist noch viel, oder? Zum Beispiel an diesen Geboten, also wenn ihr jetzt gerade studiert, was sind da schon wieder die 10 Gebote? Zum Beispiel eins ganz Wichtiges: Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen, oder? Du sollst nicht deines Nachbarn Weib begehen und so weiter. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Was mir Sorgen macht, sind die 34%, die sich nicht orientieren an dem Gebot, du sollst nicht töten. Ich will nicht unbedingt den als Nachbar haben, der sich nicht orientiert an dem Gebot. Wir orientieren uns als Christen grundsätzlich am Wort Gottes. Wir glauben, dass das Buch inspiriert ist von Gott selber, und dass er zu uns redet und dass uns zur Orientierung, zur Unterstützung gegeben. Weil wenn wir uns daran orientieren, an diesen 10 Geboten, dann hilft das zum Zusammenleben zum Beispiel. Und nicht nur das, wenn wir reinschauen, was dort alles drinsteht, dann haben wir Orientierung für jede Situation. Und es gibt so einen Held, einen von den berühmtesten Helden von der Bibel. Das war der David gewesen. Der hat etwas geschrieben, was mich wirklich inspiriert hat zu dieser Predigt im Psalm 19. Ich tue hier ab Vers 8 vorlesen. Ich finde es einen hammergenialen Psalm. Ab Vers 8. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erfrischt die Seele. Die Ratschlüsse des Herrn sind zuverlässig und schenken dem Unverständigen Weisheit. Die Gebote des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Vorschriften des Herrn sind klar und schenken Einsicht. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist echt und hat immer Bestand. Die Gesetze des Herrn sind Wahrheit. Jedes einzelne ist gerecht. Sie sind wertvoller als das feinste Gold und süßer als der beste Honig. Sie sind eine Mahnung an jeden, der sie hört. Und wer ihnen gehorcht, den erwartet eine reiche Belohnung. Ab Vers 13, wie kann ich all meine Sünden erkennen, die ich begehe? Vergib mir diese verborgene Schuld. Bewahre mich vor stolzen Menschen und lass nicht zu, dass sie über mich herrschen. Dann werde ich ohne Schuld sein und frei von schwerer Sünde. Herr, lass dir die Worte meines Mundes und die Gedanken meines Herzens gefallen. Herr, mein Fels und mein Erlöser. Das ist der Text, durch den ich eigentlich mit diesen drei Punkten durchgehe. Orientierung ist der erste. Und was mir gerade auffällt an diesem Text ist natürlich, dass der David eine Sache ständig wiederholt. Habt ihr es gehört? Habt ihr es gemerkt? Er redet ständig immer wieder vom Gleichen, einfach ein bisschen in Abwandlungen. Er redet ständig vom Gesetz ist vollkommen. Das Gesetz erfrischt. Der Ratschluss. Oder die Entscheidungen Gottes sind vollkommen. Die Gebote Gottes sind richtig. Vorschriften vom Herr und so weiter. Also, was ist der Unterschied zwischen Gebot und Gesetz und Ratschluss und Vorschriften? Immer nur deine Situation in erster Linie. Das heisst, das Gesetz gibt es und dann gibt es das Momentum, wo du Gott fragst, Herr, wie soll ich handeln? Was soll ich tun? Und dann kommt der Ratgeber Gott durch den Heiligen Geist und gibt dir einen Rat, einen Beschluss und sagt, wenn du so gehst, ich sage dir, du wirst gesegnet sein. Und das ist dann ein Ratschluss oder individuelle Zeit, wo gewisse Vorschriften angepasst sind worden an die neue Zeit her, sind dann neue Gebote. Der David sagt eigentlich immer das Gleiche. Was Gott beschlossen hat, was er festgelegt hat, sein Gesetz ist gut. Halt dich, orientier dich an dem, weil das erfrischt deine Seele. Also er sagt ständig, hey, studier das Buch, lies das Buch, lern aus dem Buch, iss es, trink es, lass dich beraten, schau drin, such drin nach Antworten, es tut dir gut, es wird dir eine gute Orientierung für deine Seele sein. Seid ihr ständig. Es wird deine Seele schützen und bewahren und so weiter. es ist schon eine Fülle drin von Orientierung. Dort steht drin, wie du mit deiner Ehefrau oder deinem Ehemann sollst umgehen. Dort steht drin, wie du mit deinen Freunden sollst umgehen, wie du mit deinen Kollegen sollst umgehen, wie du mit Geld umgehst, das Test. Da steht drin, was du sollst machen, wenn du Kinder hast, was für Wert du ihnen sollst vermitteln, wie du sie sollst erziehen, wie du ihnen kannst zeigen, dass sie wertvoll sind, wie du sie kannst aufbauen. Da steht drin, wie du als Kind mit Vater und Mutter umzugehen hast. Ihr kennt, glaube ich, den Satz, oder? Ihr sollt Vater und Mutter ehren. Das ist das erste der Gebote, an das eine Zusage Gottes geknüpft ist. Wenn du deinen Vater und deine Mutter ehrst, wird es dir gut gehen und du wirst ein langes Leben haben. Epheser 6, 2 bis 3. Also das ist der Schlüssel dafür, ein langes Leben zu haben. Steht drin. Steht genial. Oder da steht sogar drin, was für Gedanken du sollst haben, damit es dir gut geht und welche Gedanken dir schaden. Philipper 4, 8. Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Also rührt ein ganz anderer Mist raus. Hört nicht auf, das zu tun, was ihr von mir gelernt und gehört habt und was ihr bei mir gesehen habt. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Das sind Orientierungspunkte. Das braucht unsere Seele. Solche Aussagen brauchen wir, weil sie uns leiten und helfen, gesund zu bleiben innerlich. Wir brauchen jeden Tag für unsere Seele, damit es uns gut geht, wir uns nicht verirren, damit wir auf der Linie bleiben, wo uns Segen zusagt und wo uns Stärkung und Freiheit gibt, wo unsere Seele erfrischt. Wir brauchen jeden Tag Orientierung aus dem, was Gott schon vor langer Zeit hat gesagt. Die ganz Heiligen unter uns würden jetzt Amen, René, sagen. Gut. Das Zweite, was jede Seele braucht, das ist Vergebung. Auch das ist etwas, was man ja einfach in- und auswendig weiss, oder? Oh, was willst du jetzt dazu noch erzählen? Aber im Psalm 19 sagt David Folgendes. Oh, ich habe es gar nicht einblendet. Er sagt Folgendes im Vers 13. Wie kann ich alle meine Sünden erkennen, die ich begehe? Wie kann ich alle meine Sünden erkennen, die ich begehe? Hallo David, du weißt, wenn du sündigst, oder? Ah, jetzt kommt, was er meint. Vergib mir diese verborgene Schuld. Vergib mir diese. Der David weiß, dass er sogar sündigt, wenn er nicht bewusst sündigt, dass es ihm gar nicht bewusst ist, dass er manchmal sündigt, wenn er sündigt. Aber er will alle Sünden wirklich wissen. Er will wissen, was auch im Verborgenen ist. Warum? Weil der David weiss, Gott vergibt gern. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber Vergebung ist bei den meisten ein Alltagsthema. Manchmal nicht ganz so bewusst, aber also ich höre es viel, dass jemand sagt, ich sündige jetzt halt einmal ausnahmsweise. Ja? Und dann wird ein Stück Kuchen gegessen. Ich wüsste nicht, in der Bibel steht nie, das ist Sünde, wenn man einen Kuchen isst. Aber der Maßstab sind die schlanken, jungen, wo, was ist das für eine Größe? 32 reinpassen oder so? Ist ein bisschen klein, oder? 32. 36 ist wahrscheinlich normaler. Aber es gibt doch so Hungerhaken, die so 32 anlegen können. Und automatisch, aufgrund von der ganzen Werbelandschaft vom Schönheitsideal, hast du gerade das Gefühl, du begehst ein Verbrechen, wenn du ein Stück Kuchen geniessest. Du hast die Schuld aufgeladen. Oder die anderen Sachen, die uns heutzutage mehr denn je beschäftigen, wenn du mit dem Flieger musst geschäftlich verreisen und du musst von da nach Köln oder nach Berlin mit dem Flieger fliegen, statt mit dem Zug gehst, einfach weil du unter Zeitdruck bist und Stress und kommst, steigst ins Flug ein, schon hast du ein schlechtes Gewissen. Schon hast du Schuld aufgeladen. CO2-Schuld, wie auch immer man das genau sagen will. Aber wir haben den ganzen Tag dutzende Momente, wo wir uns wegen irgendetwas schuldig fühlen. Da hast irgendeinen nicht richtig grüßt am Morgen im Geschäft oder was auch immer. Du hast eine patzige Antwort gegeben und schon hast du wieder gesündigt, Schuld aufgeladen. Und die Seele kann mit dem eine gewisse Zeit gut umgehen. Je nachdem, ob es jetzt nur der Kuchen ist und so Sachen. Aber mit der Zeit bildet sich da eine Last und es bildet sich etwas innerlich, wenn man immer und immer und immer wieder sich Schuld auflädt und nicht heranschaut und sich nicht Zeit nimmt, die Ladung auch wieder abzuladen, dann können Ängste und Depressionen stark werden. Ich sage nicht, das ist der einzige Grund für Ängste und Depressionen, aber es kann ein Grund sein. Und der David ist einer, der heranschaut und er sagt sogar, zeig mir sogar das, was ich nicht weiss. Und wenn der König David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, sich hat die Zeit genommen, herzusitzen und zu sagen, und Gott, ich will sogar wissen, was ich nicht weiss, dann hat das eine Bedeutung für unsere Seele. Dann bedeutet das etwas. Der David ist ein riesiges Vorbild. Er hat einen Zugang gehabt zur Vergebung, der ihn dazu getrieben hat, ohne Angst herzuschauen, wo er Sünde hat, selbst verborgene Sünde. Weil er weiss, wenn er die Führung von Gott sucht und wenn er Sünde entdeckt, kann er sie sich vergeben lassen. Und dann kann etwas Gewaltiges passieren. Ich habe das Bild von diesen zwei Figuren mitgebracht, wo ich bildlich wirklich sehr spezifisch auf das Thema Vergebung extrem passend finden. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen, aber die zwei Figuren, die haben ja die Hände so hinten am Kopf und tragen den oberen riesigen Stein, der eine riesige Fläche ausmacht. Und der Kopf ist so nach vorne gebeugt und sie sind dort völlig eingeklemmt. Die können sich keinen Millimeter bewegen. Ich würde sagen, die sind gefangen. Aber fällt euch etwas auf, dass hinter diesen zwei gewaltige Steinquader stehen, Säulen sind. Ich glaube, ich habe da so einen Pointer. He? Da, hinten dran, wo bis rauf gehen, wo das ganze Teil tragen. Eigentlich könnten sie loslassen. Die könnten den Schritt nach vorne machen. Also, es sind Steinfiguren. Aber sie könnten eigentlich loslassen und den zwei Säulen das Tragen von dem ganzen Teil überlassen, zu ihrer Familie gehen, das Nachtessen, ihre Kinder umarmen, ihre ganze Last loswerden, den Kopf heben und glücklich sein. Bildlich gesprochen, eigentlich. Wenn sie würden merken, dass da hinten Säulen sind, wenn sie würden denen das überlassen. Natürlich ist das Zierde, das ist natürlich Verschönerung vom Haus, ist schon klar. Aber für mich ist es genau das Bild. Schuld und Sünde ist immer belastend. Und wenn sich das ansammelt und man nicht damit umgeht, dann ist man am Ende gebunden. Man ist gefangen, man ist gesetzt, kann sich nicht mehr daraus bewegen und ist fix und ist unfrei. Der Kopf aber drückt eine Last und Ende. Es entsteht immer eine Art eine Gefangenschaft auf irgendeine Art und Weise, wenn man mit der Seele nicht schafft, wenn man nicht Vergebung sucht. Unsere Seele braucht Vergebung. Um entstandenen Schaden gut zu machen, in uns selber, bei anderen. Und unsere Seele braucht Vergebung, weil Vergebung lüpft den Schleier, macht die Sicht wieder klar. Vergebung lässt einen wieder aufschnaufen. Vergebung setzt frei. Vergebung ist ein Startpunkt von einer Veränderung oder es ist ein Startpunkt, auf jemanden zuzugehen. Vergebung ist der Ausgangspunkt, damit unsere Seele wieder sich einmitten in uns und Körper, Seele und Geist wieder in einen Einklang hineinkommen. Vergebung ist so viel, dass man sie einfach nicht dürfen vergessen. Wir müssen uns Zeit nehmen, wirklich herzusitzen und die Vergebung Raum zu geben, an uns zu wirken. Und natürlich auch gegenüber anderen. Selbstverständlich. Mit anderen machen wir genau das Gleiche. Wir setzen sie innerlich frei und sagen, los, etwas anderes dreht. Du musst nicht mehr dort drunter stehen und heben. Natürlich auch das. Es gehört zu unserer inneren Gesundheit, wie alles andere, was uns jagt und belastet, dass wir das loswerden und sagen, ich nehme eine Vergebung in Empfang. Wir haben so eine grosse Chance, so ein Vorrecht. David sagt im Psalm 25, Verse 15 bis 20, sagt er, meine Augen haben Jahwe immer im Blick, denn er zieht meine Füße aus dem Netz. Wende dich gnädig mir zu, denn ich bin einsam und elend. Befreie mein Herz von der Angst und nimm den Druck von mir weg. Sieh mein Elend an und meine Not und alle meine Sünden. Vergib sie mir. Schau, meine Feinde sind viele geworden. Sie verfolgen mich mit abgrundtiefem Hass. Erhalte mein Leben und errette mich. Lass mich nicht zugrunde gehen, denn ich suche Unterschlupf bei dir. Der David hat sich Zeit genommen für das, darüber zu reden, hat Vergebung empfangen, hat Gott sein Herz ausgeschüttet. Ich will einfach sagen, hey, Vergebung nutzen für die eigene Ziele ist echt etwas für Helden Gottes. Nutzest du sie auch? Du hast zwei mächtige Säulen, wo dein Leben tragen, so mächtige Säulen von der Vergebung zur Verfügung. Wir haben es letzten Sonntag zusammen gefeiert, endlich wieder mal Abendmahl gehabt. Und dort haben wir gefeiert, den gebrochenen Leib Jesu und das vergossene Blut Jesu. Beide Elemente sind tragende Säulen, die uns freisetzen, wenn wir sie in Anspruch nehmen, für uns persönlich, für unsere Seele. Das sind freisetzende Elemente, die uns in eine Freiheit entlassen, dass wir ohne Druck und ohne Last und ohne irgendwelche Gebundenheiten durch Schuld und Sünde können in die Welt rauslaufen und wirklich rufen, Halleluja, hey, die Welt gehört mir. Der Himmel gehört mir, die Welt gehört mir. Hey, ich bin frei. So zwei Elemente, so zwei tragende Säulen haben wir im Bereich der Vergebung. Nutzen wir sie doch. Jeden Tag. Und das Dritte, und ich glaube, was es braucht, ist, das Ziel braucht eine Heimat. Ich habe lange studiert, was für ein Wort, das ich brauchen möchte, weil es gibt verschiedene Wörter für das, was ich meine. Heimat oder die Heim. Oder Mitte, wie auch immer, oder eine Familie, man könnte ganz viel sagen. Mir ist einfach aufgefallen, dass David in dem Psalm sagt, Herr, lass dir die Worte meines Mundes und die Gedanken meines Herzens gefallen. Und das Wort gefallen bedeutet auch wohlgefällig sein, annehmbar sein. Herr, mein Fels und mein Erlöser, sagte David. Und beim David gibt es das wiederkehrende Muster. Immer wieder in den Psalmen findest du, dass der David zum Beispiel im Psalm 62 sagt, nur auf Gott vertraue still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe und meine Festung. Ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre. Der Fels meines Schutzes, meine Zuflucht ist in Gott. Oder das kennt ihr wahrscheinlich auch. Meine Seele dürstet nach dir. Mein ganzer Leib sehnt sich nach dir. In diesem dürren, trockenen Land, in dem es kein Wasser gibt. Zu dir, o Herr, erhebe ich meine Seele. Lobe den Herrn, meine Seele und alles, was in mir ist. Ja genau, der Paul ergänzt es gerade. Lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Meine Seele hängt an dir, deine Rechte hält mich aufrecht. Der David bringt immer wieder in den Psalmen zum Ausdruck, wo er wirklich die Hei ist und wo er angenommen sein will, wo er akzeptiert sein will. Bei Gott, Das ist sein Zuhause. Jede Seele braucht eine Heimat. Und zwar meine ich mit Heimat oder die Heimat oder Mitte. Der Ort, wo vielleicht auch du am Abend, wenn du nach dem Arbeiten heimgehst, willst du haben. Ein absolut sicherer Ort, wo du zu 100% akzeptiert bist. Wo dich alle annehmen. Wo du kannst sein, wer du bist. Ohne, dass jemand über dich urteilt. Wo du kannst absetzen und durchschnaufen und kannst sagen, oh, Frieden, Ruhe, endlich. Oh, Frauen sind meine Finken. Nein, das macht man heute nicht mehr. Die holt man sich selber. Aber ich habe das Bild noch von meinem Vater vor Augen, oder? Wo in die Finken geschlafen ist, hergesetzt. Und da ist meine Mutter gekommen und hat ihm das Bierchen hergestellt. Und du hast richtig gesehen, wenn er innerlich aufgeschnauft hat. Oh. Weißt du, den ganzen Tag so, blablabla. Der ganze Tag ist runtergefallen. Du hast gemerkt, er ist dein Heim. Der hat sich pudelwohl gefühlt. Dann hat es noch die Nacht gegeben, pünktlich, damit man die Nachrichten schauen konnte, um 7:30. Und dann war die Welt in der Ordnung. Dein Heim. Und das Beste war, wenn ich nicht schlechte Noten heimgebracht habe, wenn meine Mutter konnte sagen, oh, er war anständig, alles war gut. Das war die Checkliste von uns zu Hause. Und so war die Hause für meinen Vater. So konnte er sich erholen und ausruhen. Das war sein geschützter Bereich. Und diese Sehnsucht steckt in unserer Seele nach genau dem. Vielleicht nicht nach einem Bierli, aber nach dem können absitzen und völlig angenommen sein. Und das ist bei Gott. Der David sagt, dort bei Gott will ich angenommen sein. Dort will ich zu Hause sein. Ich will sicher sein, dass ich dort meine Heimat habe, bei Gott. Und dort will ich ewig bleiben. Die berühmten Worte, die er sagt im Psalm 23 sind, deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens und ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Das ist die Sehnsucht von unserer Seele. Ein Ort da haben, wo safe ist. Jede Seele braucht eine Heimat, ein Zuhause, ein Schutzraum, ein Ankerpunkt, wo sich angenommen, geschützt und sicher bewahrt Ruhe findet, zur Ruhe kann kommen, still kann werden, frei sein von Leistung, angenommen ist. Und das Zuhause muss fix und unzerstörbar sein. Das muss nicht heute ein Moment sein, sondern das muss auf lange Sicht immer verheben. Das muss immer der Ort sein, wo ich zurückkomme. Und das ist es bei Gott, in Ewigkeit weiter bestehen. Es gibt keine Veränderung für uns Menschen, die Gott lieb haben, die zu Jesus gehören, dass Gott immer wieder unsere Heimat ist. Jetzt Gott. Und sie ist immer bei Gott, solange wir leben. Und sie wird immer bei Gott sein, wenn wir gestorben sind und im Himmel sind. Unsere Seele wird zu Gott zurückkommen und wird sagen, endlich Heimat pur. Die Gegenwart von Gott ist unsere Heimat. Und zwar heute schon. Gegenwart von Gott. Unsere Seele findet ihre Heimat und ihre Ruhe, wenn sie sich in ihrem ursprünglichen Zuhause wiederfindet, nämlich in der Hand von Gott. Wir sind Geschöpfe von Gott. Gott hat die Seele geschaffen in dem Moment, wo er in den komischen Klumpen hineingeblasen hat, wo er gebildet hat. Heisst es in der Bibel, der Mensch wurde zu einer lebendigen Seele. Wir sind gebildet in der Gegenwart Gottes. Wir sind geschaffen in seiner Gegenwart. Wir sind gegründet. Wir sind dort daheim bei Gott. Und jedes Mal, wenn wir in seine Gegenwart kommen, finden wir wieder unsere Heimat für unsere Seele. Der Hiob sagt, in seiner Hand, in Gottes Hand ist die Seele alles Lebendigen und der Lebensatem alles menschlichen Fleisches. Das ist unser Zuhause. Und wenn wir das zuhause haben, so wie es bei meinem Vater war, dann ruht er sich aus, dann schläft er 6, 7, 8 Stunden, am nächsten Tag steht er frisch auf, Vollgas geht es wieder los. Wenn wir die Heimat immer und immer wieder haben, wenn wir die Gegenwart von Gott suchen, dann erleben wir das, wir werden erfrischt, wir kommen zur Ruhe, wir kommen neue Stärke üben, wir können Vergebung finden, wir können Orientierung finden, wir können uns aufbauen, so bauen wir uns selber auf, so stärken wir unsere Seele, so sind wir gute Hüter von unserer Seele, um jeden Tag zu bestehen. Um jeden Tag zu bestehen von unserem Leben. Wir haben diesen Ort. Gott hat den uns geöffnet. Und er hat gesagt, komme zu mir ohne Furcht, wie Kind, in meine Gegenwart. Und geniessen da. Wenn wir unsere Seele wirklich segnen wollen, wenn wir gute Hüter von unserer Seele sein wollen, dann müssen wir sicherstellen, dass wir immer Zugang zur Orientierung durch Gottes Wort haben, dass wir den Zugang nutzen zu der Vergebung und dass wir den Zugang zu der Gegenwart Gottes, zu unserer Seelenheimat auch brauchen und uns drinnen wirklich bewusst entspannen und aufsaugen und aufbauen lernen. Amen. Und wir haben doch tatsächlich